Die Gemeinde in Thyatira. Schreibe diesen Brief den Engeln der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft des Sohnes Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzend wie die in Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber Herr, ich habe eins gegen dich einzuwerfen. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jeden von euch geben, was er verdient. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die Taten des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis ans Ende mir gehorsam ist, den werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernen Stab über die Völker herrschen und wie ein Töpfer zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihn den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinde sagt.
Vielen Dank. Ja, kein leichtes Brot, nehme ich an. Ich muss ehrlich sagen, mir geht es auch immer so, bis dass man dann sich mal ein bisschen mit dem ganzen Geschehen beschäftigt und auch Zusammenhänge verstehen lernt. Es gibt übrigens, ihr seht hier das Bild von einer Serie, die mir auf Bibel TV gesendet wurde, die 7 Kirchen der Apokalypse. Die sind übrigens auf YouTube abrufbar. Also sie sind sehr interessant, sehr schön gemacht. Und auch optisch, videotechnisch sehr gut dargeboten. Also kann ich empfehlen. Ich habe ja schon 2 Botschaften über die Offenbarung gehalten und war mir nicht sicher, ob ich noch was machen möchte. Ich habe mir aber inspiriert von einem Treffen mit Geschwistern aus einer anderen Gemeinde vorgenommen, heute noch eine Botschaft aus dem 2. Kapitel der Offenbarung zu machen. Ich hatte in der letzten Ausführung besonders die Botschaft an Ephesus im Fokus. Ein wenig habe ich Smyrna, das heutige Izmir, wo wir ja lange gelebt haben, habe ich betrachtet. Also hauptsächlich Ephesus, aber auch ein bisschen Izmir, die Botschaft an Smyrna, angerissen. Heute möchte ich mich auf die Botschaft an die Gemeinde oder die Kirche in Thyatira konzentrieren. Kirche heißt ja nichts anderes, als die zu Christus gehören. Hier seht ihr die Gemeinden, die sind ja alle im Südwesten der Türkei angesiedelt, also alle sind irgendwie ziemlich schnell erreichbar innerhalb von ein paar Stunden von Smyrna aus, wo wir gelebt haben. So, okay. Also, der Brief fängt folgendermaßen an, Vers 18. Danke, dass wir das schon mal hören durften. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Wie letztens schon erwähnt, wenn von dem Engel der Gemeinde die Rede ist, ist der Gemeindeleiter oder die Gemeinde selbst gemeint. Thyatira, für uns irgendwie ein schwieriger Begriff, heißt heute Akissa, Weißer Palast, ist etwa 2 Stunden von unserer Stadt, von Izmir entfernt, war damals eine bekannte Handelsstadt und ein strategischer Knotenpunkt zwischen Smyrna, also dem heutigen Izmir, Pergamon und Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Thyatira war berühmt für ihre Handwerkskunst, Keramik, Leder, so auch das Färben mit purpurroter Farbe. Und dabei wurde Purpur, interessanterweise, das wusste ich auch nicht, aus einer Muschel gewonnen, einer kleinen Muschel. Man brauchte zigtausende davon, um den wertvollen Farbstoff auch nur ansatzweise zu gewinnen. Und deswegen war es ein teurer Farbstoff, der nur für die obere Gesellschaftsschicht genutzt wurde. Heute ist Akissa mit etwa 181.000 eine eher unbedeutende Stadt. Es gibt nur wenig archäologische Zeugnisse. Alles läuft gut, oder? Es sieht so aus, als wenn die Gemeinde alles richtig macht. Von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen und dessen Füße glänzend wie im Feuer gereinigtes Erz sind. An jede Gemeinde beschreibt Jesus sich mit einer anderen Eigenschaft. Also hier, dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. An die Gemeinde in Smyrna heißt es, das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Oder an Pergamon, das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. In Thyatira lebten Christen, die früher heidnisch gelebt hatten, wie alle anderen ein weltliches Leben geführt hatten. Sie hatten aber durch Gottes Eingreifen, durch den Heiligen Geist, Jesus Christus gefunden, als den Retter erkannt und lebten mittlerweile mit ihm. Hielten sich an das, was man sie lehrte, durch die Apostel, durch das, was an Schriften vorhanden war. Aber man hatte natürlich vielfach auch nur Auszüge aus dem Alten Testament und dann hatte das, was man eben vor Ort hier und da an Schriften oder an mündlichen Dingen weitergab. Aber was noch wichtiger ist, sie hatten den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist würde uns in alle Wahrheit lehren. Das hatte ja Jesus schon verheißen. Und von daher hatten sie einen guten Ratgeber zur Seite. Vers 19, ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Die Augen von Jesus werden hier wie Feuerflammen herausgestellt. Er weiß alles, was die Gläubigen in Thyatira, aber auch alles, was wir tun, wie wir leben, was wir denken, wie wir uns geben. Und ich möchte das mal positiv ausdrücken. Jesus kennt unser ganzes Leben bis heute. Er kennt jeden Augenblick, er kennt unsere Emotionen, unsere Gedanken, auch wie wir heute in den Tag gegangen sind. Und er weiß auch um unsere Zweifel, um unsere Sorgen, um unsere körperliche Schwäche und dergleichen. Er sieht unsere Bemühungen, unsere Geduld und unsere Liebe, aber auch Dinge, die andere nicht sehen. Die Geschwister der Gemeinde machten sogar ständig Fortschritte in ihrem Glaubensleben. Das wird den Geschwistern in Thyatira bezeugt. Und ich musste mich fragen, was ist mit dir, was ist mit mir? Machen wir Fortschritte in der Liebe, im Dienst? Habe ich Geduld? Wächst mein Glaube, meine Liebe zu Jesus? Liebe ich meine Mitmenschen wie auch mich selbst? Ich bin gestern Abend 7 Stunden aus Deutschland mit dem Zug zurückgekommen. Wir hatten eine Konferenz ab Mittwoch. Theoretisch wäre es bis heute gegangen, aber ich hatte ja den Dienst hier schon vorzeitig angenommen. Und es hat mich wieder neu ermutigt. Und es ging letztlich um das Herz Gottes als Vater, als derjenige, der uns wirklich als seine Kinder liebt. Und das hat mich motiviert, auch meine Schwächen und auch, ja, auch das Positive einfach von ihm zu sehen und anzunehmen. Zweitens, lebe ich mit Kompromissen. Ich habe bewusst dieses Stadtbild hier drin gelassen, das war eigentlich vorgegeben, aber das mit den Kompromissen, mit dem Glas, was eigentlich klar sein sollte, klar wie Wasser, und doch immer wieder vermengt wird. Manches Mal sind es nur Tropfen, die vielleicht in unserem Leben hinein sich vermischen. Aber es kann manches Mal auch schon ganz schön turbulent zugehen. Ja, die Geschwister der Christen in Thyatira machten Fortschritte in ihrem Glaubensleben. Vers 20, aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Das hört sich zuerst mal ziemlich heftig an. Ich möchte kurz Isabel beschreiben, die ja hier ein Symbolbild ist für diese Frau, die Prophetin in der Gemeinde in Thyatira war. Isabel kennen wir aus dem Alten Testament. Ihr Name war der Inbegriff für Unzucht, vermischt mit Religion. Unzucht wörtlich, aber auch geistlich. Oft hat man ja Hurerei im Alten Testament oder Unzucht auch geistlich, Götzendienst damit beschrieben. Sie war die Frau von Ahab, einem der gottlosesten Könige von Israel. Sie manipulierte, kontrollierte und übte dadurch eine Schreckensherrschaft aus. In 1. Könige 16 lesen wir, König Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genüge es noch nicht, ein Leben wie Jerobeam, der Sohn Nebats, zu führen, nahm er sich auch noch Isabel, die Tochter von Etbaal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, dem Baal anzubeten. Gott schickt schließlich den Propheten Elia, der, wie wir in Jakobus lesen, kein Superman war, sondern ein schwacher Mensch wie jeder von uns. Also ein Mann, der auch seine Ängste hatte, der seine Bedenken hatte, wir wissen ja um Jona zum Beispiel, den Gott schicken wollte und der vor Gott davonlief. Aber Gott hat ihn irgendwann dann doch eingeholt. Und so schickt uns auch Gott heute und möchte uns gebrauchen. Also er schickt den Elia zu Ahab und kündigt eine 3-jährige Hungersnot an. Es würde nicht mehr regnen, hatte er gesagt, und wirklich, es geschah eine große Hungersnot und eine Trockenheit, wie sie bis dahin nie mehr oder nicht da gewesen ist. Isabel lässt viele Männer Gottes in dieser Zeit umbringen. Danach kommt es in 1. Könige 18 zu einem unvergleichlichen Machtspiel zwischen Jahwe, dem Gott Israels, und der Götzendiener Baals. Wir wissen darum, Elias mutiges Entgegentreten Ahab und Isabel gegenüber, aber auch seine Provokation der Baalspriester, die von ihren Götzen nicht erhört wurden, wirft bei mir bisweilen die Frage auf, sollten wir Menschen manches Mal auch so entgegentreten und sagen, das, was ihr tut, ist nicht recht. Wir haben wahrscheinlich noch diese Geschichte vor Augen, wo eben Elia bittet darum, dass Hunderte von Baalspriestern und er alleine als der Prophet Gottes auf der Seite Gottes Jahwes stand und dann sagt, ihr bringt ein Opfer und wenn Feuer vom Himmel kommt, dann soll euer Gott unser Gott sein. Und wenn von auf mein Opfer Feuer kommt, dann wollen wir wieder Gott Jahwe dienen. Und sie geraten ja in Ekstase, tanzen um dieses Opfer herum und es geschieht gar nichts, also stundenlang. Aber als Elia schließlich sein Opfer zubereitet und noch eine Menge Wasser darauf gießen lässt und er dann ein einfaches Gebet spricht, fällt Feuer vom Himmel und zerfrisst nicht nur das Opfer, sondern auch die Steine des Altars. Und ich frage mich hier, sollten wir manches Mal auch Menschen mit Menschen Klartext reden? Es gibt sogenannte Christfluencer, Influencer, die Christen sind. Ich weiß nicht, ob ihr da ab und zu schon mal reingeschaut habt. Da gibt es einen Aris Molecker, eine Jasmin mit ihrem TikTok-Kanal Liebe zur Bibel oder auch Peter Hane, der ja einer der Älteren ist, Ketzer der Neuzeit, die man auf YouTube oder Instagram meistens findet. Es sind Menschen, die sich ganz klar zu Jesus Christus bekennen, manches Mal ein bisschen provokativ daherkommen und sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen, aber versuchen, das anhand der Bibel klarzustellen. Wir haben um uns herum Atheisten, Muslime, Buddhisten, Sektierer und ich merke, mir fällt es total schwer, intellektuell ihnen oft eine klare Meinung zu sagen. Auch wenn ich eigentlich seit meiner Kindheit bibelvertraut bin, fehlt mir oft der Mut, A, aber B, auch oft das klare Wissen oder die klare Gegenantwort. Vielleicht ist es auch nicht jedermanns Sache, aber wir sollten uns da auch, wir sollten uns ein Stück weit darin trainieren, was gebe ich für eine Antwort, wenn andere die und die Behauptung aufstellen. Als Isabel vom Tod der Priester hört, ist sie außer sich vor Wut. Elia muss fliehen und kommt schließlich an den Rand seiner Kraft. In 1. Könige 21 lesen wir von der Verschwörung gegen Naboth, dessen Weinberg König Ahab gerne hätte. Und nach verschiedenen Kriegen kommt es aber schließlich am Ende zu Isabels gewaltsamen Tod. Entschuldigung. Die Prophetin in Thyatira ist eine Prophetin, eine, die mitten in der Gemeinde aktiv ist. Und dass sie prophetische Weisungen, also Weisungen von Gott weitergibt, ist kein Problem. Die Bibel sagt ja, wenn wir weissagen, dann sollen wir das einer nach dem anderen tun und sie schließt Frauen nicht aus. So hatte zum Beispiel der Diakon Philippus in Apostelgeschichte 21 nachzulesen, 4 Töchter, die prophetische Gabe hatten und auch nutzten. Aber diese Prophetin, verbreitete Irrlehren. Und Gott lässt sie nicht ungestraft. Er züchtigt sie durch Krankheit, er schließt sie nicht gleich aus, finde ich interessant, wirbt um ihre Umkehr und möchte, dass sie das, was sie lehrt, revidiert. Sie hatte eine Art Glauben, wie wir schon früher gelesen haben, was die Nikolaiten auch praktizierten und lehrten, wie wir in dem Brief unter anderem an Ephesus gelesen haben. Heilige Prostitution galt zumindest mal in der Götterwelt, in der Götzenwelt als spirituell. In unserer heutigen westlichen Kultur hat die sexuelle Revolution, will ich mal sagen, oder überhaupt die selbstbestimmende Revolution, also so nach dem Motto, ich bin der Herr meines Lebens und mein Leib gehört mir, ich kann tun und lassen, was ich will, ich lasse mich nicht in eine enge, wie soll ich sagen, also in eine Enge hineinbinden, die irgendwie traditionell christlich geprägt ist, fing meines Erachtens schon in den Ende der 50ern an. Und da waren ja einige von euch noch Jugendliche selber und haben das auch ein Stück weit gemerkt, auch durch Musik und durch verschiedene andere Einflüsse wuchs das immer mehr. Und es kam schließlich in der Flower Power Bewegung in den End-60ern, 70ern, Studentenunruhen, die vielerorts gegen die materialistische Gesellschaft aufstanden und protestierten, kam es zu einer großen Bewegung. Jedoch hat es in dieser Zeit interessanterweise, ich bin ja Jahrgang 61, hat es auch viele Bewegungen hin zu Jesus gegeben. Und das war gut, dass es ein gutes Gegenstück gegeben hat, dass viele Menschen auch bewusst mit Jesus und bewusster mit Jesus gelebt haben. Auch heute sind sexuelle Ausschweifungen, eheliche Untreue, wechselnde Partnerschaften, Befürwortung der Abtreibung, homosexuelle Trauungen, Ehe für alle bis in Gemeinden und Kirchen hinein vertreten. Die Prophetin in der Gemeinde lehrt, dass man neben der sexuellen Freizügigkeit auch götzengeweihtes Fleisch essen dürfe. Paulus geht interessanterweise in 1. Korinther 10 darauf ein. Vielleicht lest das mal irgendwann gelegentlich durch. 1. Korinther 10. Und es war interessant, weil wir ja in einem muslimischen Umfeld lebten, war für uns auch immer die Frage, was ist, wenn uns Fleisch von geopferten Tieren zum Opferfest angeboten wird? Kann man das essen? Sollte man das annehmen? Oder auch beim Ramadan am Fastenbrechen teilnehmen? Viele haben natürlich mit solchen Fragen keine Probleme, aber ich denke, in jeder Kultur gibt es Herausforderungen und man müsste sich fragen, oder sollte sich fragen, ehrt das Gott, was Menschen um mich herum praktizieren? Kann ich dabei sein oder muss ich hier und da ganz bewusst mich abgrenzen? Distanzieren. Mir ist gestern was passiert und zwar auf dem Rückweg. Das sind ja in den Zügen immer wieder mal so Gruppen unterwegs mit viel Alkohol. Meistens eine Kiste dabei auf jeden Fall und da waren aber ein paar wilde Frauen, jüngere Frauen, die alle irgendwie die gleichen Klamotten hatten und die waren total ausgelassen und haben dann natürlich auch heftig Musik gemacht, ablaufen lassen, so diese Ballermann-Lieder von Spanien drüben, von Mallorca. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz obszöne Texte. Es geht immer wieder auch ums Saufen, um sexuelle Freiheit und alles Mögliche. Das hat mich schon sehr provoziert, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gerne was gesagt, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und solche Sachen erleben wir ja bis in Hohenems zum Beispiel, wenn wir Fasching haben oder auch wenn wieder mal ein Fest gefeiert wird, der Alkohol übermäßig fließt und dergleichen. Paulus betont in Galater 5, ich habe mal bewusst eine moderne Übersetzung gewählt, in Galater 5, gehorcht ihr aber eurem alten Ich, dann kommt nur Mist dabei heraus. Dreckige Gedanken abfeiern, ohne Grenzen einzuhalten und solchen Sex, an dem Gott keine Freude hat, auf Sachen plötzlich so abfahren, dass sie viel wichtiger werden als Gott. Okkulte Praktiken, immer auf Ärger aus sein, nach mir die Sintflut-Einstellung, Intrigen anstiften, streiten ohne Ende, sich als Mittelpunkt der Welt führen, fühlen, anderen nichts Gutes gönnen, Alkoholismus, Drogensucht, Esssucht und solche Sachen. Ist schon sehr interessant. Wir lesen vielleicht manches Mal in einer Luther-Übersetzung ein bisschen darüber hinweg und können nicht so ganz damit was anfangen, wenn da von Unzucht und so die Rede ist. Aber hier ist es in einem krassen Deutsch mal provokativ wiedergegeben. Okay, mein dritter Punkt. Hier haben wir die Isabel nochmal, Entschuldigung. Wollte ich eigentlich. Okay, Leben in Heiligkeit. Vers 24. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Lehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Als Elia auf der Flucht vor Isabel völlig erschöpft war, machte ihm Gott Mut. Er sagt ihm, 7000 aus Israel haben Baal auch nicht angebetet und Gott die Treue gehalten und Elia wusste nichts davon. Schon zur Zeit der Könige haben sich Menschen von Dingen distanziert, die Gott missfielen. Wenn sie es auch nicht öffentlich gemacht haben, so waren sie doch Gott treu. Auch zur Zeit der ersten Kirche sehen wir eine gottesfürchtige Frau, die auffällt. Und zwar, Paulus wird durch einen Traum in das heutige Europa gerufen. Dort begegnet er einer besonderen Frau. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in Apostelgeschichte 16 nachzulesen. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass man sich hier zum Gebet traf. Und wir setzen uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. In dem schon erwähnten Film »Die sieben Kirchen der Apokalypse« wird beim Brief an Thyatira auch auf Lydia hingewiesen. Sie lebte im griechischen Makedonien, war Ausländerin und war eine angesehene Geschäftsfrau. Wir lesen hier, sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, also Lukas beschreibt das so, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Mir gefällt dieser Satz so. Sie hört Gottes Wort, das Paulus weitergibt, und sie hört die Botschaft und Gott öffnet ihr Herz. Es ist so schön, dass Lydia alleine dadurch, dass sie schon zur jüdischen Gemeinde gehörte, bereits offen war, jetzt aber Gott selbst ihr Herz für die Botschaft von Jesus öffnet. Vers 15, sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatira, ist ein ganzes Gegenteil von dem, was wir von Isabel lesen. Sie war auf der Suche nach Gott und fand durch Paulus zu Jesus Christus. Sie wirkt wie die Reinheit in Person, wie ein Mensch, der von Gott vorbereitet ist, der wirklich nach Gott sucht, nach Reinheit, nach Heiligkeit strebt. Sie wirkt wie die, habe ich jetzt schon gesagt. Wir lesen später von Paulus, dass er zu der dort entstandenen Gemeinde in Philippi eine innige Beziehung hatte und sie in seinem Dienst unterstützten. Das heißt also, hier ist nicht nur Lydia, sondern auch andere, die wirklich im Glauben tief verwurzelt waren und eine Liebe zu Jesus hatten und auch zu seinem Dienst hatten und auch Paulus unterstützten und auch in einer engen Beziehung mit ihm standen. Da wir in der Offenbarung sind, ist eine, und das möchte ich zum Schluss bringen, eine andere Frau ein wichtiges Beispiel von dem, wie Gott sie haben will. Und zwar in Offenbarung 21 lesen wir davon. Wir haben ja jetzt von Isabel gehört, kurz Lydia erwähnt. Hier wird die Braut, das neue Jerusalem, erwähnt. Sie ist ebenfalls ein krasses Gegenstück und ein perfektes Gegenstück zu jeder menschlichen Figur. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also wir merken, das ist das Idealbild, was Gott möchte. Er möchte aus uns allen, die wir gläubig sind, Uli hat ja das auch schon im Einstieg erwähnt, einerseits heilig sein, auf der anderen Seite da wissen wir natürlich um unsere Fehlerhaftigkeit, um unsere Sündhaftigkeit. Und wir leben alleine aus Glauben heraus, aus Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Und doch sollen wir eines Tages wie eine schöne Braut vor Gott stehen. Gedanken zum Schluss: In Thyatira gab es Geschwister, die zusammen Gott lobten. Die einen waren treu und versuchten rein zu leben. Die anderen ließen sich auf Kompromisse ein und huldigten einem System, was Gott nicht gefallen konnte. Habt ihr schon einmal euch gefragt, warum Jesus die echten Christen mit denen, die Kompromisse schließen oder schlossen, zusammenließ oder lässt? Warum sagt er nicht, sie sollten umgehend die Gemeinde verlassen? Mir fiel der Abschnitt ein, der in Matthäus 13 erwähnt wird, das Gleichnis von Jesus, wo das Unkraut mit dem Weizen groß wird. Aber ich habe euch zwei Verse vorenthalten. Also die Prophetin, die in der Gemeinde in Thyatira lebte, die ja Gott durch Krankheit schlagen wollte oder geschlagen hat, lesen wir weiterhin in Vers 22. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Ein Leben in Heiligkeit heißt echt zu sein, für Gott abgesondert, aber nicht perfekt. Wir sind und bleiben Sünder, die Gottes Gnade jeden Tag neu brauchen. Gott möge uns dabei helfen. Amen.